Anwalt Auskunft.
Podcast.
Herr Radowski, wir diskutieren so viel über diese Impfpflicht. Seit gestern ist klar, wahrscheinlich kommt gar kein Entwurf der SPD. Dessen ungeachtet, was verbirgt sich dahinter? Impfpflicht, heißt das, dass 83 Millionen Bundesbürger geimpft werden müssen?
Also jetzt kommt schon wieder auf die Begrifflichkeit direkt an. Also was Sie beschreiben, ist eine allgemeine Impfpflicht. Das heißt, es würde alle Bürgerinnen und Bürger treffen. Es gibt aber auch die Diskussion, und wir haben auch Beispiele aus dem Ausland, dass es bereichsspezifische Impfpflichten gibt. Beispielsweise für besondere Risikogruppen, also Personen ab einem gewissen Alter oder Vorerkrankungen oder ähnliches. Was wir in Deutschland haben, jetzt schon haben, ist die einrichtungsbezogene Impfpflicht, nämlich für Berufsgruppen, die in bestimmten Einrichtungen arbeiten. Die andere Frage ist, die allgemeine Impfpflicht, muss sich jeder impfen lassen, ja oder nein?
Und muss?
Also bei der Einführung, im Moment gibt es nicht die allgemeine Impfpflicht, bei den Diskussionen sind natürlich mehrere Punkte zu beachten. Also eine Impfung ist in jedem Fall ein starker Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht eines Einzelnen, also ein echter Grundrechtseingriff. Ein Grundrechtseingriff kann aber auch gerechtfertigt sein. Das heißt, er muss erforderlich sein, geeignet sein und verhältnismäßig. Auf der einen Seite steht das Grundrecht jedes Einzelnen, eben sich auch vielleicht nicht impfen zu lassen. Auf der anderen Seite, damit wird das abgewogen, der Gesamtgesundheitsschutz der Bevölkerung und der Schutz der Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems. Das wird dann abgewogen. Zu diskutieren wäre hier im Hinblick auf die Mutationen des Viruses, aber auch, ob die Geeignetheit vorliegt. Also impfe ich mich mit einem Impfstoff, der gegen Omikron nicht hilft, werden dann alle damit geimpft? Wie lange besteht der Schutz? Kann damit ein Virus ausgerottet werden? Ja, nein, das sind die Fragen, die die Experten diskutieren müssen, schon auf der Ebene der Geeignetheit. Bei der Ebene der Verhältnismäßigkeit kommt es dann darauf an, das Ergebnis, was wir mit der Impfung erreichen, rechtfertigt das diesen Eingriff. Und das sind die Prüfungen, die in den Diskussionen erfolgen müssen.
So wie Sie es schildern, habe ich den Eindruck, wir machen ein großes Fragezeichen hinter die allgemeine Impfpflicht.
Auf jeden Fall bedarf es hier der gründlichen Diskussion. Das muss der Nachweis sein, dass mit einer allgemeinen Impfpflicht wirklich auch etwas erreicht werden kann gegen das Virus. Dann bedarf es natürlich auch noch einer Debatte, die nicht rechtlich ist. Wir beziehen uns hier in dem Gespräch auf die rechtlichen Fragestellungen, aber es bedarf ja noch einer gesellschaftspolitischen Debatte. Was erreiche ich damit auch gesellschaftspolitisch? Will ich eigentlich jemanden vorführen, der seiner Impfpflicht nicht nachkommt? Wie gehe ich eigentlich damit um? Mit Bußgeldern, was macht das mit einer Gesellschaft insgesamt? Das sind natürlich auch noch kommunikative Fragen und gesellschaftspolitische Fragen, die da im Zusammenhang stehen.
Aus journalistischer Sicht werden ganz häufig Beispiele aus anderen Ländern angeführt. Da gibt es Strafen einerseits, dann gibt es die Vorhaben, Beispiel Österreich, dort auch eine allgemeine Impfpflicht einzuführen. Wie bewerten Sie das als Jurist? Sind das Beispiele, die möglicherweise für uns als Denkanstoß möglich sind?
Na, selbstverständlich. Meinungen kann man sich ja nur bilden über Erfahrung oder Wissen. Erfahrung haben wir in vielen Bereichen nicht. Wir haben eine Erfahrung mit der Masernimpfpflicht. Wir haben Wissen über Erfahrungen anderer Länder mit. Wir haben ja selber jetzt diese einrichtungsbezogene Impfpflicht, die aber erst jetzt greift. Also bis zum 15. März müssen alle Beschäftigten in diesen Einrichtungen, Pflege etc. den Nachweis erbringen. Die Arbeitgeber müssen das auch kontrollieren. Und so kann natürlich auch eine weitere bereichsspezifische Impfpflichten kommen zum Schutz. Und das könnte vielleicht eher verhältnismäßig sein als eine allgemeine Impfpflicht.
Sie haben diese Impfpflicht, die für bestimmte Institutionen gilt, schon angesprochen. Was hat das für arbeitsrechtliche Konsequenzen? Wenn ich nicht geimpft bin, bin ich dann arbeitslos?
Also Beschäftigte in Kliniken, Pflegeheimen, ambulanten Pflegediensten und ähnlichen Einrichtungen müssen also jetzt geimpft sein. Es gibt diese Impfpflicht, wir müssen an der Begrifflichkeit nochmal arbeiten. Das heißt nicht, dass die alle geimpft sein müssen, sondern Impfpflicht bedeutet, die kann man erfüllen mit dem 2G-Nachweis. Also auch für Genesene, die müssen sich dann nicht impfen lassen, auch in diesen Einrichtungen. Zu beachten ist allerdings auch, dass natürlich auch wenn Fremde in diese Einrichtung gehen oder auch jemand, der dort die Buchhaltung macht, dass der genauso dieser Pflicht unterliegt, 2G zu sein, Klammer auf, landläufig Impfpflicht in diesen Einrichtungen. Tatsächlich ist es so, wer keinen Impf- oder Genesungsnachweis vorlegen kann, der kann seine arbeitsvertragliche Pflicht nicht erfüllen. Er kann also die Arbeitsleistung ja gar nicht erbringen. Und dann entfällt für ihn schon auf jeden Fall der Anspruch auf seinen Lohn, auf sein Gehalt. Er kann sogar abgemahnt werden vom Arbeitgeber. Das kann bis zu einer Kündigung führen.
Betrifft das, Sie haben schon Buchhalter beispielsweise, die in diesen Einrichtungen arbeiten, genannt, betrifft das auch Dienstleister für medizinisches Personal? Also ich sage mal, klassische Dialysefahrten, die werden ja nicht immer vom Krankentransport organisiert, sondern das sind ja Dienstleister. Müssen die ebenfalls einen 2G-Nachweis erbringen?
Also es gilt für alle Personen, die in dieser Einrichtung tätig sind. Das heißt, wenn auch Fremdfirmen tätig sind, weil sie beispielsweise die IT betreuen, dann betrifft das auch diejenigen, die die IT betreuen, die IT-Abteilung oder die Buchhaltung oder ähnliche. Also alle, nicht nur die, es sind nicht nur die verpflichtet, die unmittelbar mit den hier zu schützenden Personen, das ist ja der Zweck, die zu schützen, arbeiten oder diese treffen, sondern alle in dieser Einrichtung tätigen. Wer natürlich einen Zugang haben will, das ist anders geregelt. Das hat ja nicht die arbeitsrechtliche Konsequenz oder das hat keine arbeitsrechtlichen Vorgaben. Wer also den Zugang zu dieser Einrichtung sonst irgendwie haben will, da gelten ja auch die entsprechenden Vorschriften.
Herr Walentowski, erwarten Sie nach dem 15. März bei dieser einrichtungsbezogenen Impfpflicht eine Flut von juristischen Auseinandersetzungen?
Wir haben zwar eine lange Frist der Umsetzung, das ist erstmal zu begrüßen, das kommt nicht so ad hoc. Viele Menschen können sich darauf einstellen, auch was ja dann auch den zweiten Peaks anbelangt, bis dann die Vollimpfung ja durch ist, unabhängig von der Diskussion, dass die erst beim Booster anfängt. Die Arbeitgeber können sich darauf einstellen, die Arbeitnehmer können sich darauf einstellen. So wie die Debatte aber in der Bundesrepublik zum Teil läuft und wir wissen ja auch, dass Ärzte und Pfleger und Lehrer auch spazieren gehen montags, ist zu erwarten, dass wir hier vor Rechtsstreitigkeiten stehen.
Anwalt Auskunft. Podcast.